Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion: ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/glanzparade und geben Sie beim Bezahlen den Code Glanzparade ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und patsch, ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade. Hallo Thomas Wagner.
Hallo Wolf Christoph Fuß.
Hallo Timo Schmidtchen.
Hallo Wolf Christoph.
Eine pickepackevolle Glanzparade heute mit ganz vielen Themen. Keine Zeit zu verlieren. Wir steigen direkt ein. Der Aktualität geschuldet, Afrika Cup. Es war ein wildes Spiel. Es war ein bemerkenswertes Spiel.
Das ist alles total untertrieben.
In Teilen ein skandalöses Spiel. Ich habe relativ viel gesehen, weil es mich dann echt interessiert hat, als ich gehört habe, wie das Ding aus der Art fliegt. Und als dann alle Senegalesen plötzlich in die Kabine gegangen sind, oder nicht alle, aber Großteil der Mannschaft, da habe ich mir gedacht, das ist fußballhistorisch.
Was, also, woran es mich erinnert hat, 1982 bei der WM, Kuwait gegen Frankreich, es steht 3-0 für Le Bleu, ja. Es fällt ein Tor, der Scheich kommt runter und sagt, alle Kuwaitis oder weiter ja. in die Kabine, weil, ja. Und dann hat der Schiedsrichter das Tor wieder zurück. Genommen, ja. Dann kamen sie zurück, das Spiel ging 4-1 aus, aber die Brisanz von gestern war natürlich überhaupt viel, viel größer und nicht vergleichbar. Aber sowas habe ich echt noch nicht gesehen. So eine Verkettung von dichten Schiedsrichterentscheidungen, dann geht die eine Mannschaft, sie kommt zurück, dieser unfassbare Fehlschuss.
Und also das war wirklich der lächerlichste Elfmeter. Brahim Diaz spielt eine super Saison, hat ein super Turnier gespielt. Ja. Und legt dem den Panenka in die Arme. Also bei allem, was recht ist, schießt halt gescheit.
Weißt du, was ich so krass finde? Du hast ja sicher auch als Spieler irgendein Verständnis am Platz. Also, dass für den Senegal das Tor abgepfiffen wird, das ist ja schon Wahnsinn. Ja. Also, der pfeift, der VAR kann nicht mehr eingreifen. Ja. Und auf der Gegenseite für so ein handelsübliches Greifen bekommst du diesen Strafstoß. Ja. Dieses Spiel, skandalöse Umstände, kommen wir gleich noch drauf. Dann kriegst du diesen Elfmeter. Der Senegal, die Löwen von Teranga sind ja. so sauer, dass sie weggehen. Dann kommen die zurück. Ja. Dann schießt doch um Gottes Willen diesen Elfmeter seriös und versucht ja. die nicht noch weiter zu demütigen. Genau. Du hast doch schon noch ein Gefühl, dass das genau. dann, wenn er drin ist, auch ein glücklicher
Irre.
Erfolg ist. Ne?
Irre, vor allen Dingen ist es die letzte Szene im Spiel.
Ganz genau. Schieß ihn wie Andreas Brehme 90, ja. versuche ihn seriös zu verwandeln.
Satt ins Eck, Schluss. Genau. Und wenn er an Pfosten geht, geht er an Pfosten. Dann geht er halt an Pfosten.
Genau.
Aber kein Panenka in die Arme. Genau.
Deshalb auch, vielleicht sollen wir den gerade mal spielen, den Wagner der Woche?
Ja, klar.
Ja.
Der Wagner der Woche.
Ja, für mich ist es Edouard Mondy, der ehemalige Welttorhüter. Ehemalige Torhüter von Rennes und dem FC Chelsea, der ja auch, du musst ja schon auch die Coolness haben, da stehen zu bleiben.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn
aber
eigentlich.
Das war ja eigentlich im Anlauf schon zu erkennen, dass ja. er irgendeinen Schabernack vorhat.
Ja, ja.
Also dann bleibt man stehen.
Aber er geht kurz in die ja? rechte Ecke und sieht dann halt, dass er sich...
Es war ein schlechter Panenka dazu, ja. das ja. muss man sagen. Ne? Ich bin eigentlich fast verwundert, dass übrigens im Vorhinein das Spiel nicht direkt für Marokko erklärt wurde, dass jemand gesagt hat, okay, die Senegalesen sind ja gar nicht mehr da.
Ja.
Das hätte eigentlich noch gefehlt.
Ja.
Aber bei Mondi muss man halt auch sagen, er hat sich halt auch nicht außer Kontrolle bringen lassen. Es waren übrigens gute Torhüterleistungen, auch Bono von Marokko. Ja. Denn was sich hinter seinem Tor abgespielt hat, also das kann man wirklich nur mit skandalös beschreiben.
Dem haben sie die hier das Handtuch weggenommen.
Ja, aber auf die verschiedenste Art und Weise. Hakimi hat das zu den Fans geschmissen. Ja. Da würde ich beim ersten Mal noch sagen, das war jetzt vielleicht ein kleines Ding. Das ist ja permanent passiert und es gibt ja Szenen, der Ersatztorhüter des Senegal will ihm ein neues Handtuch bringen, weil es hat ja auch geregnet. Ja. Und die Balljungen prügeln auf den Ersatzkeeper ein, weil der ihm das Handtuch bringt. Also ganz ehrlich, ich habe schon viel gesehen und Heimvorteil ist halt Heimvorteil. Ja. Aber das war ja an Unsportlichkeit nicht zu überbieten.
Sensationell. Das war ein sensationelles Spiel.
Ja, ja.
Am Ende kommst du wieder dahin und sagst typisch Afrika und wirst diesem Turnier nicht gerecht, weil es wirklich ein gutes Turnier war. Man konnte es gut gucken. Es war guter Fußball. Also der afrikanische Fußball ist werthaltig. Aber wenn ich dann dieses Finale sehe mit allen Nebengeräuschen, da denke ich mir dann auch, boah.
Und man muss ja auch sagen, Marokko ist ja schon im Moment wirklich auf dem Vormarsch. Halbfinale bei der letzten WM, dann bei Juniorenturnieren weit, bei Olympia weit.
Ja.
Was ich aber dann ein bisschen schade finde, wenn du den Heimvorteil hast, und den haben sie ja schon auch ein Stück weit ausgereizt.
Ja.
Ne? Und gestern wurden die Gegner aus dem Senegal bei jeder Ballberührung ausgepfiffen. Das finde ich ja auch bei uns so unsäglich, wenn Kukurella ausgepfiffen wird oder sowas.
Ja.
Aber wenn dann am Ende dieser ganzen Veranstaltung der senegalesische Trainer in der Pressekonferenz auf das Podium kommt und alle marokkanischen Journalisten verlassen den Raum, da muss ich dann sagen, da würde ich mir dann schon auch ein bisschen, weil das musst du schon auch sehen als Berichterstatter, dass eigentlich die letzten 3 Minuten eher pro Marokko waren und wenn der den Elfmeter so verhühnert, dann ist niemand anderes schuld als Brahim Diaz selber.
Die Marokkaner sind eigentlich gar nicht so. Also wir haben sie ja auch in Katar erlebt.
Ja, natürlich. Ne? Das war völlig überhitzt mit diesem Heimturnier.
Die arabische, afrikanische Welt stand hinter ihnen und sie haben sich da völlig seriös verhalten. Aber das gestern war...
Das war eine Nummer zu viel, muss man ehrlich sagen.
Muss man echt sagen. Hast du geguckt?
Ausschnitte dann. Also es ging dann ja viral und dann habe ich irgendwie im Nachhinein mir alles reingezogen.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Ich habe mich gefragt, wenn du dann da eine Viertelstunde auf deinen Elfmeter wartest, was machst du dann? Diaz war eigentlich schon King of Marokko und dann überlegt er sich, hey komm, ich mach da so ein Schleifchen drum. Wie ihr schon gesagt habt, das finde ich wahnsinnig. Und
wir haben das Tor noch gar nicht dem Tor noch gar nicht gehuldigt. Das ist ja ein Strahl.
Ja, ist halt ein Traum.
Also wie der den da einschweißt, Hut ab.
Aber so musst du ihn dann auch einschweißen, um das Turnier dann zu gewinnen.
Klar, also, so ist die Geschichte dann ja auch rund irgendwie, oder? So
zweiter Titelgewinn für Senegal.
Ja.
Manés letztes Afrika-Cup-Spiel.
Ja.
Den haben sie so ein bisschen als...
Und irgendwo habe ich gelesen, Sadio Mané hat den afrikanischen Fußball gerettet, indem er reingegangen ist in die Kabine und die Leute geholt hat.
Genau. Ganz genau. Ja, den hätte man auch zum Wagner-Fuß oder Schmidtchen der Woche machen können.
Aber den fand ich auch gut.
Ja. Absolut.
Den fand ich auch gut.
Und Marokko wartet auf den zweiten Afrika-Cup. 76 haben sie mal gewonnen, 50 Jahre her.
Ja.
Aber sie sind, glaube ich, im Moment, wenn du sagst, was die letzten Jahre so angeht, sind sie schon im Moment gefühlt die Nummer 1 auf dem Kontinent.
Ja. Ja, absolut. Absolut. Wird dann auch spannend bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
Definitiv.
So, Hartschnitt, Bundesliga. Wollen wir beim Flutlicht-Freitag beginnen? Könnte ja Sinn machen, weil der Flutlicht-Freitag letztlich
mal wieder einen Trainer um die Ecke gebracht hat.
Die holen sich ein Skalp nach dem anderen, die Bremer.
Der vierte Skalp.
Der vierte, ja.
War es, und das ist ja das ganz große Thema an diesem Wochenende, zwingend notwendig, Dino Topmöller freizustellen?
Ich sage nein. Also ich habe ein gewisses Verständnis dafür, weil die Anzahl der Gegentreffer ist indiskutabel.
Ja.
Ich sage trotzdem, bei der Entwicklung, die Eintracht genommen hat, bei der ständigen Fluktuation im Kader, wenn du so einen loyalen Trainer hast wie Dino Topmöller, der sich nie beschwert hat, dann kannst du auch mal sagen, okay, wir sind Eintracht Frankfurt, was haben wir für einen Kader? Die ersten vier sind eigentlich stärker als wir, wahrscheinlich auch der VfB Stuttgart, also ist Platz 6 so ungefähr die Benchmark. Du stehst jetzt auf 7, vielleicht gehen wir die Saison auch einfach mit Dino durch und dann wird es vielleicht auch nur die Conference League am Ende, unbeliebter Wettbewerb. Das hätte man auch machen können und ich glaube, dass Markus Krösche, den ich über alle Maßen schätze, für mich eigentlich der Top-Manager der letzten Jahre in der Bundesliga oder der Sportvorstand, der hat, glaube ich, in der Defensive, in der Zusammenstellung des Kaders auch seine Aktien drin. Ja. Dass du keinen Sechser als Führungspersönlichkeit hast, ja. Dass Verträge verlängert wurden, unter anderem von Koch, der ja eine rätselhaft schlechte Saison spielt. Ja. Und dass du das Torwarttheater hast, weil von hinten keiner der beiden Keeper irgendeine Sicherheit ausstrahlt.
Ja, stimmt. Es ist ein sehr vielschichtiges Problem in Frankfurt, muss man ehrlich sagen. Sie kriegen zu viele Gegentore, das ist Fakt. Und sie sind eigentlich, finde ich, zu gut besetzt für die Anzahl der Gegentore. Auch Fakt.
Ohne Zweifel.
Und nichtsdestotrotz gelingt es ihnen ja dann auch so ein Spiel wie am Freitag am Ende noch gerade einigermaßen gerade zu biegen. Ich glaube, dass Dino Topmöller auch so ein Stück weit an den guten Taten der letzten Jahre gescheitert ist. Also auch an seinen eigenen. Die werden im letzten Jahr Dritter. Es gehen wieder Leistungsträger, es geht Substanz verloren, es wird Potenzial gekauft und das hat bei der Eintracht in den letzten Jahren hervorragend funktioniert jeweils. Aber es ist ja klar, dass es nicht jedes Jahr so funktionieren kann. Und ich finde, dass es zu kurz greift, Dino Topmöller dafür verantwortlich zu machen, also allein verantwortlich zu machen. Also er muss jetzt die Verantwortung tragen für eine sportliche Situation, die er nicht alleine zu verantworten hat.
Bin ich bei dir. Zwei Sachen dazu. Ich finde, in der Offensive haben das gut ersetzt, obwohl Johnny Burkhardt jetzt auch verletzt ist. Ja. Aber sie haben 39 Tore in der Bundesliga geschossen. Das ist aller Ehren wert. Zwei Sachen, die man dagegen halten könnte. Nach meinem Verständnis ist es eigentlich einfacher, defensive Abläufe als Trainer einzustudieren, als nach vorne, wenn du zum Beispiel keine Kreativität hast. Also 9 Gegentore in 3 Spielen nach der Winterpause irritieren mich dann schon auch. Und immer wieder dieselben Fehler. Vielleicht musst du dann noch mal darüber nachdenken, ob du deine Führungsspieler lang genug gestützt hast und musst es dann vielleicht auch mal ein bisschen anders machen.
Wer sind die Führungsspieler?
Ja, zum Beispiel in der Abwehr waren es Koch und Theat. Ja. Haben beide letztes Jahr eine überragende Saison gespielt. Ja. Ne?
Christensen auch.
Genau. Dann verlängert Koch seinen Vertrag, weil Bayer Leverkusen ihn haben wollte. Und ich hätte Koch, ich mag den als Typen und als Abwehrspieler. Jetzt ist er Kapitän, vielleicht ist das alles zu viel für ihn. Und fällt danach in so ein Leistungsloch. Ne? Das ist eine Sache, die eigentlich ja, relativ schwierig zu erklären ist. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, guck dir nur mal das Thema Torwart an. Du hast Kevin Trapp, eine Identifikationsfigur, an dem sich die Kabine auch aufrichtet. Du hast Kauer Sanch und es ist klar, der hat Reflexe, die sind unfassbar. Ich habe den letztes Jahr bei einem Spiel in Istanbul gesehen, da habe ich gedacht, sowas habe ich noch nie gesehen. Und der soll natürlich auch eine gewisse Wertsteigerung haben. Also geht Trapp durch die Vordertür nach Paris. Kauer Sanch kommt aus einer Verletzung wieder, holt Zetterer als solide Nummer 2. Ja. Plötzlich macht der Sanch einen Fehler nach dem anderen. Ja. Dann holst du Zetterer zurück und in dem Moment, wo Zetterer die 1 ist, fängt der auch an zu wackeln in der Strafraumbeherrschung.
Also sie haben auf jeden Fall auf der Position ein Thema.
Ganz genau.
Also und wenn jeder weiß, wie wichtig die Torhüterposition für eine Profimannschaft ist.
Ja.
Und wenn von hinten raus keine Sicherheit ausgestrahlt wird, dann hat die Mannschaft ein Thema. Fakt.
Ganz genau.
Und also vielleicht war das ein Fehler.
Trapp richtig
abzugeben.
Ja. Oder auf Sanch zu setzen, der noch nicht fit war zum Beispiel. Noch nicht die
und dann halt wieder die Rolle rückwärts. Dann Zetterer, klar, der hatte dann auch seine Schwierigkeiten. Genau. Aber vielleicht war es dann auch wieder verfrüht, Kauer Santos wieder reinzubringen.
Deshalb sage ich, vielleicht sagen die dann auch intern, der muss aber jetzt auch bald mal wieder spielen. Das ist ja auch so eine Frage.
Aber sie haben ihn ja eigentlich davor, finde ich, gut geschützt. Weil gerade so einen jungen Torhüter, da musst du dann ja sagen, okay, der geht noch ein bisschen auf die Wiese, macht gute Trainingsleistung. Ja. Und der ist ja so zwischen Genie und Wahnsinn.
Aber
das bringt dir was, aber in Spielen, wenn deine Abwehr davor verunsichert ist, dann brauchst
du. Hast du die Szene in Stuttgart gesehen? Die gehen 1-0 in Führung, dann kommt dieses 1-1, wo der den Ball fallen lässt, wo der Theat den eigenen Torwart um Platz anmotzt. Das ist ja eine Szene, die zeigt, wie blank die Nerven da liegen.
Nein, vor allen Dingen zeigt diese Szene auch, dass auf dieser letzten, auf der hintersten Position keinerlei Autorität ausgestrahlt wird.
Ganz genau.
Weil das kann eigentlich nicht sein, dass ein Spieler den Torwart zusammenfasst.
Der selber übrigens nur Scheiße spielt zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Obwohl das ja ein richtig guter Spieler war.
Da hat dann der Topmöller auf der Spieltags-PK gesagt, dass er das eigentlich auch gut findet, dass mal Fehler angesprochen werden müssen. Da finde ich, hat er auch einen Punkt, aber halt dieses diese Öffentlichkeit, das im Spiel zu machen, ist dann halt der.
Und vielleicht als letzter Punkt noch, wenn du dir mal die Besetzung der Sechs anguckst, das war heute auch ein Thema auf der Pressekonferenz, dann sage ich, da hast du eigentlich schon Qualität. Du hast einen Skiri, der hat in Köln gut gespielt, wobei er in Frankfurt nie an diese Klasse bzw. seine Bedeutung reinkam.
Ja.
Dann hast du Larsen, das ist ein super Transfer, der fällt jetzt mal in so ein Loch rein.
Ja.
Dann hast du Dahoud, der war eigentlich schon ausgemustert, der sollte noch nicht mal mit ins Trainingslager.
Ja.
Der spielt jetzt wieder, also du hast Spieler, die haben es schon mal nachgewiesen, aber keiner, der qua Auftreten für diese Mannschaft auch eine Führungsfigur ist.
Und deshalb ist da auch Krösche irgendwie mit drin, weil es einfach eine sehr, sehr junge Mannschaft ist.
Ganz genau.
Auf wesentlichen Positionen, ob das jetzt Collins ist, ob das Brown. Jalen Brown ist, ob das Larsson ist, wo du mit Anfang 20 trotz dann 100 Bundesligaspielen vielleicht schon halt einfach davon ausgehen musst, dass irgendwann mal der Punkt jetzt nach Monaten, ein, zwei Jahren des Aufstiegs, dass es irgendwann mal zu einer Leistungsstelle kommt. Und da fehlen gestandene Figuren. Da hast du Götze, der immer noch seine Bedeutung hat, auch in der Kabine.
Der aber, das gehört auch zur Wahrheit, auch seine überragenden Leistungen sich auch dosiert nimmt.
Ja, genau. Also, aber immer noch ein wichtiger Charakter in der Kabine, ein wichtiger Charakter auf dem Platz. Aber jetzt natürlich auch keiner, der das höchste Tempo mitgeht.
Oder
wenn die Pfeile außen fliegen.
Genau, oder so. Der das Zepter mal in die Hand nimmt mit einer Grätsche oder was weiß ich nicht alles.
Ja.
Ne?
Das sind alles Punkte, die mit dazugehören. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das mit Dino Topmöller noch weitergehen, auch auf die Gefahr hin, dass sie nicht unter die ersten vier kommen. Was ihnen noch nie gelungen ist vorher.
Genau.
Also das muss man ja auch sagen. Das ist die erste Champions-League-Teilnahme über die Liga. Das erste Mal.
Und das ist für mich in der Besetzung auch keine Top-4-Mannschaft der Bundesliga.
Nein, aber deshalb meine ich. Also jeder, der da drauf guckt, sagt, wenn es super läuft, kommen wir unter die ersten vier. Wenn wir ein einigermaßen normales Jahr haben, sind wir unter den ersten sieben. Und wenn es kein gutes Jahr ist, dann spült es uns raus.
Mhm. Aber die haben sich halt verkeilt, so wie Frösche es gesagt
hat. War aber kein schlechter Vergleich, finde ich
auch.
Ne?
Ja.
Weil er gesagt hat, und da ist was dran, dass irgendwann ein Punkt kommt, da kann der Trainer machen, was er will. Es passt dann einfach nicht mehr mit seinen Ideen, mit seiner Ansprache. Ich meine, da macht ja keiner die Fehler extra. Und es ist ja teilweise Slapstick, was die für Gegentore bekommen.
Ja.
Und so ist dann der Fußball, da stellt sich jetzt ein Neuer dahin und dann spielen die wahrscheinlich zu null im nächsten Spiel.
Ja, naja, klar.
Manchmal ist es ja einfach gar nicht zu erklären.
Wer ist der Neue?
Schmidt, ne? Oder von der U23 mit dem Fußball?
Nein,
Achso, du meinst, wer der
langfristig.
Genau. Ja, da wurden ja ein paar Namen genannt. Mein Favorit, weil ich eine Schwäche für die Eintracht habe und für diesen Verein, wie die auch Fußball spielen, wäre Roger Schmidt. Ich halte ihn für einen exzellenten Fachmann. Mit Krösche ja ganz eng. Die haben zusammen gespielt, zusammen trainiert.
Ja.
Aber Roger Schmidt, da muss man auch mal sagen, das ist schon eine bemerkenswerte Karriereplanung. Der geht erstmal nach China, bleibt da ein paar Jahre, dann kommt er zurück, geht zu Benfica, hat da Erfolg, dann hört er da auf, jetzt ist er Berater in der J-League.
Und ehrlicherweise, in der wirtschaftlichen Flughöhe, in der sich Roger Schmidt befindet, ist es auch ganz einfach so, wenn er Frankfurt macht, dann hat es andere Gründe.
Ganz genau.
Also dann muss es so ein Liebhabermoment sein, wo er sagt, okay,
ich will doch nochmal in die Bundesliga.
Mach ich jetzt mal eine Zeit für Nüsse.
Genau.
Nachdem ich in China Säcke rausgetragen habe.
Dann hast du Jaisle, der wird immer wieder gehandelt, der im Moment in der Saudi-League unterwegs ist.
Dementsprechend das gleiche Problem.
Auch RB-Schule. Muss ja sagen, du musst ja als Trainer auch zu dem passen, was Krösche will. Der will Rock'n'Roll und Heavy-Metal-Fußball. Ja. Könnte RB-Fußball schon ein bisschen dazu passen, mit ein bisschen ein paar technischen Feinheiten.
Ja.
Dann ist Rose noch auf dem Markt, der immer mal wieder gehandelt wird. Ne?
Ja, Rose würde gut passen, finde ich.
Und Edin Terzic.
Ja.
Da ist... Die Frage ist, die Nähe zu Borussia Dortmund zu viel? Ich würde es nicht als K.O.-Kriterium empfinden. Und ich glaube, er muss jetzt langsam auch mal wieder...
Ich könnte mir auch vorstellen, dass Eintracht Frankfurt ein Club ist, der ihn reizt.
Das glaube ich auch.
Nähe zum internationalen Geschäft. Das ist eine Mannschaft, die seinem Fußballverständnis sehr nahe kommt, glaube ich.
Ja.
Also dementsprechend spricht aus dieser Sicht erstmal nichts dagegen. Also das ist für mich, die beiden heißesten Kandidaten sind Edin Terzic und Marco Rose.
Ich glaube auch, dass Markus Krösche abklopft, ob bei Alonso was gehen würde.
Ja, alles andere wäre fahrlässig.
Ja, aber ich sehe für Alonso eine zu große Gefahr. Du bist als Nobody nach Leverkusen gekommen, hast diese Mannschaft ungeschlagen zum deutschen Meister gemacht, hast dich damit qualifiziert für die allerhöchste Ebene. Ja. Im Clubfußball bei Real hat es aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Aber wenn du jetzt zu Eintracht Frankfurt gehst, bei aller unserer Wertschätzung für Eintracht Frankfurt, ja, das ist ein internationaler Verein, wahrscheinlich Top 30 in Europa, dann bist du erst aber mal für die oberen 6 oder 7 in dem Regal, bist du erst mal, hast du dich selber rausgenommen. Und dann muss bei Eintracht alles klappen, damit du wieder ein Kandidat dafür bist.
Also da unterstellst du, glaube ich, zu viel Kalkül bei Xabi Alonso. Also da, ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, der hat sich, also er hat sich sehr darüber geärgert, dass er die Club-WM machen musste. Dass es also quasi einen nahtlosen Übergang gab von Leverkusen zu Real Madrid. Ja. Dass er keine Pause hatte, keine Sommervorbereitung, dass sie ihm da die Brocken hingeschmissen haben und gesagt haben, mach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er im laufenden Betrieb, im laufenden Jahr jetzt sofort wieder switcht und seine Frau macht auf Instagram Bilder mit ihm, wie sie durch die Natur fahren. Also ich glaube,
das sind ja auch, aber du glaubst,
dieses
wenn jetzt,
halbe Jahr erstmal.
Aber du glaubst, wenn jetzt Sommer wäre, dann würde Xabi Alonso mit dem Gedanken spielen, zu Eintracht Frankfurt zu gehen?
Zumindest mal drüber nachdenken, warum denn nicht?
Ja, weil ich ja gerade erklärt habe, weil ich glaube, dass er sich selber jetzt auch in einer, einem Regal sieht, Top 7, 8 Club in Europa.
Ist ja so.
Ja, aber wenn du jetzt zurückgehst zu Eintracht Frankfurt, weil nochmal bei aller Wertschätzung, ist die Gefahr ja groß, da musst du ja schon eigentlich dich für die Champions League qualifizieren, damit du wieder so eine Chance für so einen Verein hast.
Aber wo gibt es eine natürliche Verbindung? FC Liverpool. Ja. Gibt es eine natürliche Verbindung.
Und
das
Leverkusen.
Heißt, das heißt, und Leverkusen, ja.
Könnte ich mir auch nochmal vorstellen.
Arne Slot, passiert was mit Arne Slot im kommenden Sommer? Ja. Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber er bleibt ja immer natürlicher Kandidat beim FC Liverpool. Immer.
Richtig.
Also bis in alle Ewigkeit.
Genau.
Ich glaube, dass er auch aufgrund seiner Nähe zu Liverpool, Manchester United oder Manchester City eher nicht macht.
Genau, obwohl United ein logischer Kandidat wäre, wenn er nicht diese Vergangenheit hätte.
Hundertprozentig, da gehe ich mal in Richtung Glasner.
Aber so ein Tottenham oder sowas, könnte man in die Richtung?
Tottenham, Arsenal passiert nichts.
Auch nicht.
Tottenham passiert immer wieder was, aber das ist zu sprunghaft. Also,
aber was ist denn zum Beispiel mit einem Verein, der einen ganz großen Namen hat, im Moment nicht so liefert, wie Juventus Turin oder sowas? Das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, weil in Spanien, er geht nicht nach Barcelona und er geht wegen der Philosophie auch nicht zu Atletico Madrid.
Ja.
Also sind wir ja dann, vielleicht sagen wir mal Serie A, ein Verein, oder wenn das mit Milan nicht klappt, mit Allegri, das wären, glaube ich, auch Vereine für ihn.
Also ich glaube, zwangsläufig.
Und das machst du dir, glaube ich, entschuldige, wenn ich das kurz sagen darf, das machst du dir, glaube ich, nicht kaputt, wenn du zwischendurch Eintracht Frankfurt machst.
Nein, das machst du dir nicht kaputt, aber du musst dann bei Eintracht Frankfurt, bist du dann wirklich zu einem Erfolg verdammt, den wir gerade angesprochen haben, dann muss er halt Vierter werden, damit er wieder die Aufmerksamkeit zieht. Und das finde ich, glaube ich, für ihn die Gefahr.
Das stimmt. Aber dann musst du auch sehen, wie sie sich im kommenden Sommer aufstellen. Jetzt geht es erstmal darum, sämtliche Kräfte zu bündeln und es unter die ersten 6 zu schaffen.
Genau.
So, das ist das realistische Ziel. Und das gab es mit Topmöller und das gab es ohne Topmöller. Dieses Ziel, unter die ersten 6 zu kommen. Das ist immer noch möglich.
Absolut, aber der Punktabstand wird auch schon ein bisschen größer. Hoffenheim spielt eine gute Saison.
Ja.
Mit denen hatte man wahrscheinlich nicht so gerechnet. Die bringen die ganzen Planspiele so ein bisschen durcheinander.
Ja, das stimmt. Also über Hoffenheim wurde auch im Rahmen dieser Sendung jetzt nur sehr ausgesucht gesprochen.
Was mich bisher auch nicht gestört hat, aber der Fußball ist echt gut, den die spielen.
Wirklich.
Und die haben jetzt mehr Punkte als in der vergangenen Saison.
Und haben noch das Nachholspiel in der Hand. Also die machen in einer Halbserie, ja gut, jetzt haben sie auch 17 Spiele. Ne?
Wo liegt das Geheimnis der TSG?
Ich meine, die hatten ja immer schon ein gewisses Offensivpotenzial. Wir haben ja letztes Jahr auch Gegentore gefressen. Das war ja Wahnsinn.
Ja.
Ich glaube, dass Christian Ilzer ein sehr strukturierter Trainer ist. Er hat die Defensive stabilisiert. Er hat eine unheimliche Laufbereitschaft reingebracht. Das war auch schon bei seiner Station bei Sturm Graz zu sehen.
Ja.
Und sie haben gut eingekauft. Dieser Burger zum Beispiel, der kam irgendwie aus der holländischen, ich weiß gar nicht, wo der ist.
So kam der, oder?
Ja, aber der holländische zweite Liga. Dann ist er auf die Insel gegangen und da kam der zurück. Was der für ein Fußball spielt. Kramaric, übrigens mal Glückwunsch, ist jetzt der Kroate mit den meisten Spielen. Der lebt, glaube ich, ungefähr gerade seinen 16. Frühling.
Ja, der Rekord. Ja,
aber das vorne ist ja dann wahnsinnig.
Lani
und Lemperle, die funktionieren. Und da hast du mit Prömel einen, der Shootingstar kannst du nicht sagen, der hat auch seinen 4. Frühling nach einer schweren Verletzung. Also das ist schon echt
dann holen
stark.
Sie sich dafür hinten rechts, fehlt ihnen einer, holen sie Kufer von West Ham.
Ja.
Der läuft auch wie ein Uhrwerk.
Ja, total.
Ja, also das ist schon, was sie spielen, à la Bonheur.
Trainermannschaft und gute Individualisten.
Ja.
Ja, das ist vielleicht das Geheimnis. Und dann ist der große Vorteil in Hoffenheim, Du arbeitest weitestgehend unter Ausschluss.
Unbeobachtet.
Ja. Hm? Ja. Also es ist kein Druck. Du kannst zwischendurch, kannst auch mal eins verlieren, ohne dass gleich der Mob am Marathontor hängt. Dementsprechend kommt ihm das so gut. Ich habe den Auftritt von Ilzer zum Teil gesehen im Sportstudio am Samstag. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nie so nah sprechen hören. Und das hat mich beeindruckt. Also es ist echt einer, der was zu erzählen hat und taktisch, inhaltlich über jeden Zweifel erhaben. In Graz schon hervorragend gearbeitet und jetzt im Kraichgau. Und der war letztes Jahr, hat nicht viel gefehlt. Nee. Und sie hätten da gezogen in Hoffenheim. Ja, ja. Ne? Also es kann schon auch Sinn machen, eine Entwicklung abzuwarten. Ja. Und jetzt kommen wir ja von Frankfurt. Auch das hätte meiner Meinung nach Sinn gemacht. Nachdem, was Krösche dann nach dem Spiel gesagt hat, in Bremen, zeichnete es sich ab. Da muss ich jetzt Grundlegendes ändern oder so, hat er gesagt. Mhm. Und da war klar, okay, da zieht jetzt der Trainer das kürzere Stöckchen.
Ja.
Leider. Ich hoffe sehr, weil ich ihn persönlich sehr schätze, dass wir Dino Toppmöller, ich bin mir aber sicher, in der Fußball-Bundesliga wiedersehen werden.
Aber total angenehmer Typ, ehrlicher Typ, mit dem du auch mal abseits vom Mikrofon mal reden kannst. Also ganz... Also eine ganz tolle Figur der Fußball-Bundesliga.
Total netter Zeitgenosse. Wollen wir über das Topspiel sprechen? Oder hast du noch was anderes? So wie du mit dem Kopf wackelst, hast du vielleicht noch was anderes.
Ja, wenn wir es so ein bisschen chronologisch gemacht haben, dann würde ich sagen, guck mal nochmal am Samstagnachmittag.
Mittag.
Der FC.
Ja, gerne können wir.
Kann über den mal FC wieder gewinnen.
Ja. Das ist ein Gesichtstor von Ragnar Ache.
Mhm. Ja.
Hast du es gesehen?
Ich habe das Spiel in der Zusammenfassung die Tore gesehen. Zweite Hälfte vom FC, muss man sagen, war durchaus eine imponierende Steigerung, nachdem in der ersten Hälfte eigentlich alles so ein bisschen auf Mainz auslief. Mainz ist irgendwie passiv geworden. Das ist ihnen jetzt schon ein paar Mal passiert nach Führung.
Ja.
Und der FC hat es gedreht. Wenn du 8 Spiele nur 3 Punkte geholt hast, das nötigt schon Respekt ab. Und man weiß ja auch, dass Lukas Kwasniok, den ich vom Ansatz her für einen exzellenten Trainer halte, von seiner Spielphilosophie, nicht mehr mit allen im Kader so grün ist. Man kann aber jetzt auch nicht sagen, dass die Mannschaft ihn im zweiten Durchgang hat hängen lassen. Also die, die am Platz standen, sind marschiert.
Voll.
Ich glaube, dass eines seiner Probleme ist, dass er zum Beispiel in Paderborn, ist mir das damals mal aufgefallen, dann hat zum Beispiel Sven Michel 2 Tore für Paderborn geschossen, der saß dann im nächsten Spiel erstmal auf der Bank.
Ja.
Also der hält immer alles am Laufen, der rotiert. Ja. Manche sagen auch, er möchte neben sich keine Götter dulden.
Ja.
Aber es ist vielleicht manchmal zu wild. Johannesson war der absolute Anker in den ersten 10 Spielen. Der hat 3 Mal jetzt gar nicht gespielt. Ja. Jetzt kommt er wieder rein. Ache ist zum Beispiel ein Spieler, der mit seiner Präsenz die Statik des Spiels komplett verändert.
Ja.
Jetzt ist er auch körperlich da, den muss er eigentlich viel häufiger reinbringen. Ne? Dann das ewige Thema El Mala. Also da war schon eine Menge Dampf auf dem Kessel.
Ja.
Und bei einer Niederlage weiß ich nicht, ob wir nicht heute auch ein anderes Thema hätten.
Ja, das stimmt. Es wirkt manchmal ein bisschen willkürlich.
Ja.
Also du kannst es nicht so richtig nachvollziehen.
Ja.
Jetzt sind wir natürlich auch Kassenpatienten in Sachen Fußball. Ja. Also wir können nicht alles verstehen, weil wir den Horizont nicht haben, also zumindest ich, du vielleicht.
Nee, ich bin ja auch nicht.
So, aber es ist dann schwer nachzuvollziehen. Und man fragt sich dann, wenn er dreimal so entscheidend wechselt und er macht ja immer wieder entscheidende Wechsel, fragt man sich, warum macht das nicht von Anfang an so?
Ja.
Also du hast ja immer wieder, der FC trifft, kassiert auch, aber trifft gerne in Schlussphasen.
Mhm.
Wenn Kwasniok die dann entscheidenden Wechsel getätigt hat.
Mhm.
Also warum spielt das nicht von Anfang an so?
Ja, weil er dann oft sagt, ich möchte den Gegner erst müde spielen und dann kommen meine Spieler rein, die der Gegner nicht mehr halten kann. Das ist ja auch vom Ansatz her. Aber dazu kommen ja auch Personalwechsel. Der Kaminski spielt erst am Flügel, dann spielt er auf der 10.
Ja.
Gefühlt kann da auch jeder linke Verteidiger spielen. Sie haben natürlich auch hinten Personalprobleme, das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Ja.
Ich habe das Gefühl, insgesamt, ich finde die Person Lukas Kwasniok äußerst spannend. Ich mag seinen Ansatz. Ich halte ihn auch für hochintelligent.
Ja.
Aber ich glaube, dass da auch eine gewisse Hybris dabei ist.
So. Er will mit aufs Foto, ne?
Ja, genau. Und dann auch so, es gibt halt auch ein paar Themen neben dem Platz, die auch immer mal wieder aufwabern. Ich glaube, dass er am Anfang zum Beispiel überhaupt nicht irgendwo weggegangen ist und nach 3 Monaten hat er vielleicht sich der eigenen Sperrfrist entledigt.
Ja.
Und so, ja, das ist so. Ich habe es immer mal wieder, ich habe es auch hier in der Sendung gesagt, für mich der junge Christoph Daum. Zwischen Genialität und Wahnsinn, ist ein ganz schmaler Grat irgendwie.
Ja.
Wobei, ja, wenn er die Karriere von Christoph Daum machen würde, dann hätte er viel richtig gemacht.
Dann hat
er
alles richtig gemacht, ja, absolut. Also man darf halt bei Kwasniok einfach nicht vergessen, es ist sein erstes Jahr in der Bundesliga. Ja. Also der hat noch nie einen Club trainiert in dieser Größenordnung und mit dieser Tragweite. Hm. In Köln ist alles, was rund um den FC passiert, wichtig. Jede Weihnachtsfeier, jede Karnevalssitzung, jeder Podolski, jeder Elmala, es ist einfach alles wichtig. Und das ist halt anders, als wenn du in Paderborn, also wenn du in Ostwestfalen aktiv bist.
Ganz genau.
Es hat halt einfach eine gewisse Tragweite.
Da haben sie dann über manche Sachen auch mal drüber hinweggeguckt.
Ja.
Und was man aber schon gemerkt hat, finde ich, bei den Toren, bei der Pressekonferenz und so, er wirkt jetzt aber auch ein bisschen angefasst. Also das ist nicht alles spurlos an ihm vorbeigegangen. Ja. Und dann seine eigene Aussage, ich bin ein junger Trainer, das ist mein 18. Bundesligaspiel. Das fand ich in dem Zusammenhang dann auch mal so erfrischend,
ja,
ehrlicher, also das war, Einblick ins,
ja,
Innere. Ne?
Ja, ja. Also das ist ja schon realistisch.
Ja.
Also was er da sagt, ist absolut realistisch. Und ich kann es total nachvollziehen. Das ist für ein junges Trainerleben, ist Köln einfach besonders. Und da machst du Fehler, anders geht's nicht. Und aber am Ende brauchst du vor allen Dingen Ergebnisse. Mhm. Und im Moment stehen sie als Zehnter.
Ich glaube, sie sind Zehnter, ja.
Ja. Hervorragend da. Punktemäßig ist der Abstand zum Relegationsplatz, stimmt.
7 Punkte.
Also ist sportlich. Ist der Kombination quasi noch Köln nichts vorzuziehen.
Trotzdem, Wolfi, das vielleicht noch als einen Satz. Wenn du mit 11 Punkten aus 6 Spielen startest, dann hast du ja eigentlich das Gefühl, dass du gar nicht immer jetzt mit jedem Spiel mit diesem wahnsinnigen Abstiegsdruck auflaufen kannst. Und dafür war die Bilanz dann in den nächsten 11 Spielen.
Ja, ist ja klar, wenn du 8 Spiele nicht gewinnst, ja, dann hast du ein Problem in Köln.
Ganz
das
genau.
Ist ja, also das ist so.
Und deshalb war der Trend schon jetzt ein bisschen besorgniserregend.
Besorgniserregend, ja. Das war, aber in der Gesamtheit ist es jetzt erstmal völlig in Ordnung.
Absolut.
Das hätte jeder unterschrieben.
Ja.
Platz 10 mit 7 Punkten Abstand auf den Relegationsplatz nach 18 Spieltagen, ja, hätte in Köln zu Saisonbeginn jeder unterschrieben.
Ja.
So, kurze Pause und dann geht's um das Topspiel. Wir haben noch den Schmidtchen der Woche, wir haben noch den Fuß der Woche, wir haben noch zweite Liga und. Kurze Pause, bis gleich.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr. Niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/glanzparade und geben Sie beim Bezahlen den Code Glanzparade ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Da sind wir wieder. Zweiter Teil der Glanzparade. Thomas Wagner ist noch da, Timo Schmidtchen ist noch da. Wir dürfen natürlich, insbesondere wenn du da bist, es nicht verpassen, über den Hamburger Sportverein zu reden, der trotz drückender Überlegenheit, wie du gerade eben nochmal untermauert hast, nur, muss man dann fast sagen, ein 0:0 geholt hat gegen Borussia Mönchengladbach.
Also das war eine Stunde ein richtig gutes, ja, Bundesligaspiel vom HSV, ein richtig guter Offensivvortrag,
ja,
dem die Krönung gefehlt hat. Ist das zweite hochüberlegene Heimspiel nach Wolfsburg in der Vorrunde. Du hast eigentlich 5 Punkte zu wenig aus diesen beiden Spielen. Dann würden wir auch über was anderes eigentlich reden. Und ich habe so ein kleines bisschen die Sorge, wenn du dich nicht belohnst, dass es dann doch, und das ist ja auch durch den Tabellenstand und die ganze Saison, dass es dann richtig eng wird.
Ja.
Und ich bin ja der Vorsitzende der Zeugen Klatzels.
Ja.
Ne? Und ich finde, Damien Downs ist ein guter Stürmer, aber das ist jemand, der ist noch nicht fertig, der ist noch nicht reif. Das ist eher einer, der spielt um den Mittelstürmer rum. Und gerade in den Heimspielen oder jetzt im Derby, also wenn einer weiß, was dieses Derby bedeutet und da auch getroffen hat, schon häufig, dann ist es Robert Glatzel.
Ja.
Du brauchst 9er Tore, sonst wird's am Ende sau eng.
Ja.
Mit der Entwicklung bin ich richtig zufrieden. Ich finde, du siehst das, was Polzin vorhat. Diese Mannschaft ist mehr als wettbewerbsfähig, auch nach deinem Last-Minute-Einkauf. Aber du musst solche Spiele dann einfach auch mal für dich entscheiden.
Ja, stimmt.
Alle 10 Feldspieler vom HSV aus der Startelf hatten einen Torabschluss. Also das gibt's,
ist gut.
Das war Wahnsinn.
Ist gut, ja.
Also
ist gut.
Und 24 insgesamt, die hatten vielleicht nicht die zwingenden Torchancen, aber da waren halt 3-4 auch dabei.
Ja, würde ich schon sagen, die gehen dann schon so in die 80% Chance, ne?
Also ich habe es mal ein bisschen reingeschaut.
Die sind marschiert, das war gut. Vieira hat jetzt auf der zentralen Position gespielt, weil Lokonga gefehlt hat. Die beiden sind natürlich beide stark. Vuskovic ist eine coole Sau.
Ja.
Remberg wird stärker, Capaldo marschiert. Also da ist schon einiges entstanden. Aber Freitag ist natürlich extremst wichtig.
Ja, geht's ja. Also Freitag macht Seele, ne?
Freitag macht Seele.
17 gegen 16 Saisontore, glaube ich. Ist das seine schwächsten Offensive?
Man erwarte eher kein Torfestival.
Aber da reicht ja ein schönes Tor.
Eins reicht.
Sagt man.
Klatze. Abgefälscht.
Ich habe jetzt mal geguckt. Ne? Ich bin ja übernächsten Samstag sind wir im Topspiel. Das erste Bundesliga-Topspiel seit, weiß ich nicht. In Hamburg.
Seit 7,5 Jahren wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja.
Gegen die Bayern. Das finde ich schon groß. Also das sind jetzt wirklich 2 große Spiele an The Porters, Derby vielleicht sogar nochmal ein mehr. Aber auch, dass die Bayern wieder für einen Liga-Vergleich, in den Volkspark kommen, finde ich toll.
Aber die Wichtigkeit des Freitags ist natürlich, finde ich, viel höher anzusehen.
Ja, na klar.
Ne?
Ja, definitiv.
Da geht's ja um alles.
Genau. Vor allem im direkten Vergleich.
Direktes
kurze Frage an euch beide. Ich glaube, im Moment sind sie gut aufgestellt mit Huber und Costa. Glaubt ihr, dass Sebastian Kehl, auch nach dem, was er am Wochenende gesagt hat, also ich habe das Gefühl, eher, dass er in Dortmund bleibt, aber ich glaube schon, dass ihn das reizen würde beim HSV.
Nee, ich glaube, wenn es da eine Anfrage gab, ne, dann schmeichelt ihm das.
Klar, weil es wäre ja auch eine Ebene über der, die er jetzt in Dortmund hat. Ne?
Genau.
Da spricht er jetzt grundsätzlich erstmal nicht gegen ihn, dass ihm das schmeichelt.
Nee.
Was er da wurde er ja in Dortmund immer so ein bisschen
ausgelöst.
Und der HSV, du siehst ja auch mit dem, was bei den Heimspielen los ist und so, ist halt immer noch ein Riesenverein in Deutschland.
Total, ne? Total.
Mit einer nicht ganz so erquicklichen jüngeren Vergangenheit, aber insgesamt ein Brett einfach.
Aber vielleicht mit einer Brett-Zukunft.
Ja, sie sind finanziell gesund, sie haben die Strukturen, ja.
Sie müssen halt jetzt sportlich wachsen. Deshalb ist es jetzt wichtig, dieses Jahr die Klasse zu halten.
Genau das.
Und sich dann Schritt für Schritt wieder in diese Bundesliga reinzuentwickeln.
Genau das.
Ich gucke es mir an.
Ich auch. Freitag.
Flutlichtfreitag. 19:30 geht der Lachs los.
Du bist da?
Nee. Noch, ein bisschen kleine gesundheitlichen Eingriff gehabt. Also nichts überhaupt nicht Schlimmes, aber ins Stadion würde ich jetzt bei dem Gedränge noch nicht reingehen.
Okay, ja, verstehe ich.
Ne? Aber du rastest ja auch zu Hause aus, oder?
Ja, zu Hause aus für Blutdruck ist das natürlich nicht gut.
Da musst du aufpassen.
Ja, klar.
Dass du nicht zu krass.
Meine Tochter hat letztes Mal gesagt, also gegen Bremen beim Derby, da bin ich zu Hause rumgelaufen. Da hat sie wirklich gefragt, ob es noch geht eigentlich. Ja. Also Wahnsinn.
Fragt die Tochter ihren Vater, ob es noch geht.
Man gewöhnt sich in 30 Jahren Fußball einiges vielleicht auch ab an Emotionen und man sieht einiges auch ein bisschen klarer. Aber das ist in den Jahren eigentlich eher immer schlimmer geworden.
Derby wird immer schlimmer.
Die Liebe zum HSV ist Wahnsinn.
Man merkt es dir kaum an, muss man ehrlich sagen. Union wird 60.
Ja.
Wollen wir nicht unterschlagen. Herzlichen Glückwunsch.
Genau.
Die Unioner haben wir jetzt am Samstag im Topspiel. Also als Geburtstagsgäste kommen die Schwarz-Gelben in die alte Försterei.
Machen es gut dieses Jahr, Union.
Wirklich. Also ist das alte Union scheint wieder da. Das ist jetzt, sagen wir mal so, dass wir waren ja mit dem Topspiel letzte Woche Donnerstag, waren wir in Augsburg, Augsburg Union, das ist wirklich ein Topspiel für Liebhaber.
Ja, aber auf, das ist eins, wie würdest du sagen, auf den vierten Blick.
Ja,
ne?
Auf den zweiten, also mal zumindest auf den zweiten oder dritten Blick, ja. Ja, aber ich finde es auch gleichzeitig schön, dass man da mal die Chance, wir haben ja eine Stunde Vorlauf, ne, dass auch mal Mannschaften, und die repräsentieren diese Liga ja auch, wie der FCA und wie Union Berlin, dass die mal 360 Grad beleuchtet werden. Dass jeder, der sich für Fußball interessiert, guckt sich das am Donnerstagabend an und weiß was über Union dann und weiß was über den FC Augsburg. Und eben nicht nur in einer kurzen Zusammenfassung, sondern in einer vollumfänglichen Übertragung.
Ich finde, Union ist mittlerweile auch wieder richtig unangenehm für die großen Vereine. Die haben ja auch am Stuttgart vier Tore geklaut.
Ja.
Also vier Punkte. Wenn die das Heimspiel gegen Heidenheim, natürlich findest du am Ende der Saison immer sowas, aber führen sie ja bis zur 90. Minute 1-0 und verlieren dieses Spiel noch. Ne?
Ja.
Rechnen die drei Punkte mal dazu, dann sind die in Schlagdistanz zur Eintracht.
Ich halte das auch nicht für ausgeschlossen, dass die noch oben ranschwenken.
Ja, wobei.
Weil die hat keiner auf dem Zettel.
Ja, aber
und die gewinnen, die punkten, gegen alle Großen.
Ja. Aber sie haben teilweise aber auch Probleme, die Kleinen dann zu schlagen, weil da spielerisch dann teilweise.
Da ist es dann halt dünn. Aber selbst in Augsburg kommen sie dann halt zurück und machen das Tor in Unterzahl.
Übrigens, der FCA.
Ja.
Muss man jetzt auch mal klar sagen, sie wollten raus aus diesem Schattendasein. Sie haben es versucht, das haben wir alles lang und breit hier besprochen. Ja. Mit Sandro Wagner, jetzt sind sie wieder zurück zu den Basics mit Manuel Baum. Jetzt spielen die aber bei den Bayern. Die haben 15 Punkte, also.
Das wird, Augsburg wird eng.
Ja, das wird dieses Jahr, glaube ich, wirklich eng.
Das wird eng. Das wird, Augsburg kann richtig eng werden. Und trotzdem haben die eine Mannschaft, wenn du die durchgehst, wenn du die Spieler anguckst, das ist eigentlich keine Mannschaft, die absteigen
muss. Nein, nein.
Wenn ich jetzt Urs Fischer und Mainz sehe, ist es auch keine Mannschaft, die absteigen muss. Aber irgendeinen muss es ja erwischen.
Klar.
Bei Heidenheim sage ich auch, jetzt warte mal ab, die auf der Ostalb.
Da holen einfach mal wieder einen Punkt in Wolfsburg.
Genau,
ne?
da gewinnst du auch mal schnell 2-3 und dann bist du wieder voll bei der Marie.
Mhm.
Also.
Das ist ein brutaler Abstiegskampf.
Deshalb auch HSV.
Ja, klar. Ich meine, aber allein schon vom Punkteabstand. Ne?
Ja.
4 zum Relegationsplatz ist nicht so
viel. St. Pauli, glaube ich, hat einen Wirkungstreffer kassiert in Dortmund.
Ja, das war hart, muss man sagen. Ne?
Also das Ding hat geklingelt.
Mhm.
Bin ich mir sicher. Du kommst zurück, stellst auf 2-2, nimmst da einen Punkt mit eigentlich.
Machst dann ein dummes Foul. An der Kante der Kreide.
Wobei da mir der ein oder andere St. Pauli-Fan gesagt hat, er will halt an den Ball, weil hinten ist halt Polen, also sagt man immer Polen offen, ne? Und dann will er den Konter fahren und trifft ihn halt, ne?
Ja. Ja, wird eng. Und deshalb auch für St. Pauli, do or die. Weil das ist, dieses Derby wirkt über die drei Punkte hinaus.
Definitiv.
Topspiel. Wir waren in Leipzig. Es war arschkalt, um ehrlich zu sein. Man hört es vielleicht auch. Der Junge ist verschnupft ein bisschen. Es war ein Spiel, also ich habe mittlerweile den Eindruck, dass die Bayern in 2026 nach einem gewissen Muster arbeiten. Erste halbe Stunde lässt man den Gegner Raum und Platz, um sich selbst zu verwirklichen. Es war Köln so, es war Wolfsburg, es war in Leipzig. Leipzig kann in der ersten Hälfte mit 3-0 führen. Sie führen nur mit 1-0. Und so war ich hier sitze, es waren Leipziger Fans, man sitzt, weißt du, wo man in Leipzig sitzt?
Da sitzt waren ja Jörg mit, und Jens wieder da?
Jörg und Jens waren wieder da, ja. Du sitzt ja mitten in den Fans. Und dann reden wir in der Pause und dann sage ich, es wird nicht reichen. Es ist, um zu punkten, hättest du mindestens noch eins schießen müssen. Um zu gewinnen, hättest du zwei schießen müssen. Mit einer einigermaßen realistischen Chance. Und realistisch bedeutet dann in dem Zusammenhang 20% Chance, wenn du drei machst. So, dann zweite Hälfte spielen die den Gegner kaputt. Ne? Und es gibt dann zwischen 3 und 8 Gegentore. In Leipzig waren es 5. Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
maßgeblich beteiligt am Umschwung dieser Mann. Michael Olise, 3 vorbereitet, 1 selbst gemacht. Also an 4 von 5 Toren direkt beteiligt. Insofern, wenn du siehst, was die von der Bank bringen, dann ist ja Musiala auch noch gekommen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Musiala nehmen soll, aber bei Musiala werden sich noch Möglichkeiten ergeben im Verlauf der Rückrunde, da bin ich sicher. Und Olise hatten wir jetzt tatsächlich lange nicht. Ist für mich ein überragender Fußballer, ist wahrscheinlich mit der Beste. Jetzt von Harry Kane mal abgesehen. Harry Kane, finde ich, ist outstanding. Aber dann kommt Michael Olise, weil er so eine gewisse Eleganz auch mitbringt. Es macht einfach Spaß, dem zuzugucken. Manchmal habe ich das Gefühl, er versucht den Gegner so ein bisschen Schabernack mit dem Gegner zu machen, weißt du, ein bisschen um den Ball rumzutanzen.
Ja, das hat mir zum Beispiel in Köln die Körpersprache von ihm nicht so ganz gefallen.
Ja, in Leipzig gab es eben auch so eine Szene, aber wenn wir jetzt rein über Torbeteiligungen sprechen, das ist ja unvorstellbar.
Also das ist auch bei aller Kritik, die wir ja auch manchmal an Max Eberl geübt haben, das ist natürlich sein Transfer und das ist ein absoluter Weltklasse-Spieler, definitiv. Und was so beängstigend ist für den Rest, weil ich sag dir ganz ehrlich, du guckst auf so einen Spielplan, da hätte ich vielleicht vor 10 Jahren noch gesagt, okay, Leipzig gegen Bayern, da können die Bayern eventuell Punkte lassen. Also ich gucke das mir nicht mehr an mit dem, also ich bin jetzt auch weit davon entfernt, Leipzig-Fan zu sein. Ja. Aber man guckt sich das Spiel nicht mehr an mit der Erwartung, oh, da können die Bayern stolpern, sondern man guckt, okay, wie läuft dieses Spiel denn? Ja. Und ich bin bei dir. In der ersten Hälfte war das eine Demonstration von RB Leipzig, das darf man auch mal sagen. Ja. Und das muss ja eigentlich 2-0 stehen. Ja. So, ne? Und dann kommt aber das, was Kompanie geschafft hat. Die Mannschaft hat so Bock untereinander, die haben Bock für ihn auch zu arbeiten und dann sagt er einfach, Jungs, das war nix und dann schütteln die sich, wobei ja auch zur Wahrheit gehört, bis zur 83. Minute, da fiel das 3-1, war es ja eigentlich noch ein offenes Spiel, Leipzig hatte ja auch zwei Bretter. Genau, da muss man dann noch sagen, das Tor in Köln geht natürlich auf Neuer gegen Meiner, aber die 2 in Leipzig holt er natürlich überragend. Auch das gehört zur Wahrheit. Und dann hinten raus machen sie dann gierig weiter. Also die Bayern spielen im Moment in der ganz eigenen Liga.
Der Liga entwachsen.
Ja, das ist auch nicht gut für die Bundesliga.
Nein, das ist auch nicht gut.
Ne, weil es einfach langweilig wird irgendwann. Aber in der Verfassung, mit der Mentalität, sind sie natürlich einer der ganz großen Favoriten auch auf die Champions League.
Ich habe mir das Spiel angeschaut und ich fand Jonathan richtig stark.
Ja.
Und habe dann überlegt, wie viele Spieler gibt es denn, die 2 Spielzeiten ohne Niederlage durchgekommen sind.
Ohne Auswärtsniederlage.
Nee, das ist, jetzt hat er ja 39.
Also in Deutschland ganz sicher gar keinen.
Genau, aber die ganzen, in England gibt es ja auch nur die Arsenal-Mannschaft und so. Also Tah steht da, wenn wir es mal ein bisschen weiterspielen, vor
guter
allem
Gedanke, lieber Timo.
Einer Weltsensation.
Und wer auch überragend ist, gar nicht so auffällt, ist Pavlovic.
Ja.
Also der hat jetzt seine gesundheitlichen Probleme im Griff und der spielt also mit einer Selbstverständlichkeit.
Es hat Zeiten gegeben, da konntest du mal davon ausgehen, die Bayern unterschätzen dich. Passiert nicht mehr. Es hat Zeiten gegeben, da konntest du den Bayern, wie sagte man so schön, über Intensität und Zweikampfhärte den Schneid abkaufen. Du konntest über ein Höchstmaß an Laufbereitschaft für Punkte sorgen gegen die Bayern. Heutzutage schlägst du die Bayern nur noch mit Qualität, weil es praktisch nicht geht, mehr zu laufen als die Bayern, weil es praktisch nicht geht, mehr Zweikämpfe zu gewinnen als die Bayern. Es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil die spielerische Komponente ist das eine, aber die Gier mit der ganzen Truppe, die sie in dieser Saison an den Tag legen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie im Vergleich zur Vorsaison nochmal ein neues Level erreichen. Was ist denn?
Ich hatte gerade.
Was hast du? Hast du ein Bäuerchen gemacht, oder?
Also, artverwandt.
Ja. Nein, also, dass sie in der Saison, im Vergleich zur Vorsaison, nochmal ein neues Level erreicht haben. Also, die Zahlen geben das ja her. Die werden über 100 Tore schießen. Ich weiß nicht, gegen wen sie ein Spiel verlieren sollen. Ich weiß vor allen Dingen nicht, wie sie ein Spiel verlieren sollen. Die Mannschaft, die am nächsten dran war, war Union Berlin.
Union, ja.
Dortmund in der zweiten Hälfte zumindest für ein Unentschieden.
Ja.
Und Mainz. Mainz war bis 4 Minuten vor Schluss 2-1 vorne in München. Das darf man nicht vergessen.
Ja.
Aber mal eine Frage. Wenn du sagst, diese Gier, was sie laufen, sie haben ja trotz allem einen engen Kader, jetzt kommen noch ein paar zurück, ne? damals unter Pep Guardiola waren sie ja ähnlich dominant. Ja. Ich glaube, jetzt machen sie noch mehr Spielfreude, weil Guardiola war ja so in Schemata. Ne?
Schach.
Und da hat ja dreimal im Halbfinale hat ja was gefehlt, auch wenn es nur Kleinigkeiten waren, weil sie vielleicht aus der Bundesliga gar nicht mehr so viel Gegenwehr gewohnt waren.
Ja.
Also der Dreierpack der Gefahr, vielleicht zu früh in Überform, enger Kader und laufen unfassbar viel und jetzt kommen aber auch Spieler zurück, jetzt ändert sich die Statik. Musiala will ja irgendwann auch wieder spielen.
Klar, die das, wollen alle, die wollen
sind,
alle spielen.
Sind das die Gefahrenquellen für die Champions League, die ja letztlich das Jahreszeugnis der Bayern auch bestimmt?
Ich sehe für den Kader sehe ich keinerlei Gefahrenquellen.
Weil Kompany gerade das, der hat das Gespür da ja auch, dann kommt Min-Jae wieder rein. Also da
aber da hat er sich auch entwickelt, weil im letzten Jahr hat man ihm ja vorgeworfen, zu wenig rotiert und zu wenig auf die Jugend
gelernt. Gesagt. Einfach daraus,
genau, ja, 100%. Du schlägst die Bayern nur, wenn du identische Intensität und eine höhere Qualität mitbringst. Hm? Dann schlägst du sie. Also das ist dann vielleicht Arsenal. Das ist, da gibt es 3-4 Vereine in Europa, denen das grundsätzlich zuzutrauen ist. Hm? Mehr ist es nicht.
Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist ein Luxuskader, wo wir vielleicht am Anfang noch ein paar Fragezeichen hatten. Der aber,
ja, worum ging es eigentlich da im Sommer?
Ja, aber eins darf man auch festhalten, weil es hier oft auch die Frage gibt, haben wir überhaupt eine Chance gegen die Engländer? Die Bayern haben 14 Spieler im Kader, die mehr als 10 Millionen verdienen. Das ist, glaube ich, die Nummer 3 oder Nummer 4 in Europa.
Ja.
Also, wir reden jetzt nicht von den armen Bayern gegen die reichen Engländer.
Nein, null.
Sondern wir reden dass die Bayern qua Anspruch und Etat und Mannschaft eigentlich ins Halbfinale der Champions League kommen müssen. Also, kannst natürlich also, immer mal ein Spiel im Viertelfinale, wenn du dann...
Sie bilden jetzt ihren Marktwert fußballerisch ab.
Ganz genau.
So. Das,
und deshalb das hat der Rest der Liga...
Keine Chance.
Weil das ja so weit ist, der Gap mittlerweile finanziell.
Wirklich. Vielleicht sollen wir uns mal überlegen, dass man dem Tabellenzweiten so einen Zinnteller oder einen Blumenstrauß übergibt am Ende.
Also es ist noch krasser der Unterschied als zum Beispiel in der französischen Liga.
Ja, finde ich auch.
Ja. Und das ist nicht gut für die Bundesliga.
Ja, das ist kein Widerspruch. Das ist, ja, ja, Timo.
Ja,
Was hast du noch, Timo?
Timo. Ich gucke ja,
du hast, was schreiben die Glanzis? Schreiben sie was zum Derby?
Bayern ist 6 Kilometer mehr gelaufen.
Genau, das ist es.
Tore werden geknackt. Ja, genau, kam davor auch so ein bisschen noch diese Diskussion auf, was mit Musiala.
Aber da muss ich jetzt auch mal sagen, da spreche ich jetzt mal jemanden an.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass in all meinen Jahren ich die Bayern schon mal mehr gelobt habe als jetzt. Das und dann stelle ich eine Frage nach Gefahrenquellen und dann steht da, das ist der Wunsch des Vaters des Gedankens. Also manchen Bayern-Fans kann man es aber auch nicht recht machen.
Das ja, muss Buschi, aber sagen. Du musst doch jetzt auch hier nicht durchdrehen.
Genau, nein, aber das, auch da hat es ja Generationen an Bayern-Mannschaften gegeben, die daran durchaus gescheitert sind.
Na klar. Also das ist ja auch lächerlich, wenn man jetzt nicht mal fragen darf, wir sind im Januar, ob das im April dann alles noch so ist, ne?
Ja.
Und mehr sagen, als die Bayern sind in der Verfassung einer der Top-Favoriten auf den Champions-League-Titel, kann man ja, glaube ich, auch nicht sagen.
Und man muss auch sagen, dass ohne die Verletzung von Musiala wäre die Entwicklung von Lennart Kahl so nicht möglich gewesen.
Genau. So ist es.
Der wäre immer ein guter Fußballer gewesen, der wäre nie auf die Einsatzzeiten gekommen. Und jetzt ist wirklich wahrhaftig die Frage, Kompany macht es schlau, ne? Er hat es schon gesagt, die sollen uns nicht die Spiele gewinnen jetzt sofort, sondern Davis betrifft das auch, sondern die sollen einfach Spielpraxis sammeln, Kilometer sammeln, um dann, wenn es um die Preise geht, da zu sein.
So, was machen wir jetzt noch?
Einen kleinen internationalen Block oder einen kleinen Mühe in die zweite Liga?
Das kleiner du Mühe. Entscheidest.
Kleiner Mühe.
Ein kleiner Mühe?
Kleiner Mühe.
Ein kleiner Mühe.
Zweite Liga.
Dzeko.
Am Betze war die Hölle los.
Betze war...
Der Betze ist der einzige Sieger aus der Spitzengruppe von den 7 Mannschaften.
Wenn voll
sie,
dabei.
Genau, wenn sie jetzt auswärts noch ein bisschen was machen. Und Schalke, das ist ja auch Wahnsinn, mit einem wirklich fußballerisch sehr überschaubaren Ansatz in Berlin, ist einer der Gewinner des Wochenendes, weil 0-0. Die Verfolger patzen.
Das ist das alte Lied. Ja. Wenn du nicht gewinnen kannst, ist 0-0 das nächstbeste Ergebnis.
Stimmt, aber man muss natürlich auch sagen, wir haben letztes Jahr zum Beispiel über den FC gesprochen, die auch spielerisch Schonkost angeboten haben. Es ist schon relativ wenig, was Schalke nach vorne bietet, aber 38 Punkte, jetzt noch 9 Heimspiele. Gehen wir davon aus, die gewinnen 6 mit dieser Intensität zu Hause.
Ja, müsste schon
dann
reichen. Dann
müssten auswärts in 7 Auswärtsspielen holst du nochmal 6 oder 7 Punkte. Das reicht auf jeden Fall, um aufzusteigen. Also Schalke für mich durch.
Oh, Schnitt. 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 Wobei, das hatte Buschi auch schon gesagt, ne? Das hat er im November hat er gesagt, das
Schalke. Ich glaube halt, dass Elversberg nicht die, weil jetzt auch mit dem Weggang des besten Torjägers nach Frankfurt, das ist natürlich schon einschneidend. Ja. Darmstadt und Paderborn stehen für echt attraktiven Fußball, Hannover auch, aber die gewinnen zu wenige Spiele. Lautern hat die Auswärtsallergie und Hertha ist schon 9 Punkte hinter Schalke. Ja. Also wen siehst du jetzt, wo du sagst, denen traue ich eine Serie zu, dass die mal 5 oder 6 Spiele am Stück gewinnen?
Grundsätzlich, ne, traue ich der zweiten Liga alles zu.
Definitiv.
Ich würde sogar so weit gehen, das ist jetzt völlig ins Unreine gesprochen, mit Bleistift. Ja. Ne? Es wird noch die Phase geben, wo der FC Schalke mal 1, 2, vielleicht 3 Spiele nicht gewinnt. Ja. Vielleicht sogar verliert. Ja. Diese Phase wird es geben. Ja. Wenn sie diese Phase dahingehend unbeschadet überstehen, dass sie die Kurve sofort wieder bekommen, dann steigen sie auf. Aber ich weiß, was in dieser zweiten Liga alles passieren kann an Unerklärlichem. Das macht ja nun wahrhaftig die Faszination aus.
Aber warum Dzeko nicht nach Schalke?
Ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun.
Ich glaube, das Problem ist ein bisschen von der Spielanlage, ne? Ja. Also die spielen ja intensiv, die spielen hoch, die spielen mit einem Feuer und einer Leidenschaft. Aber das ist ja nicht so, dass ein Dzeko da jetzt viele Bälle bekommen würde und dann vorne die Dinger netzt und der muss ja gefüttert werden. Ne?
Ja.
Ich meine, der Karaman, der macht Meter, der Silla ist so ein Torjäger, der aus wenig auch viel macht. Aber es ist natürlich schon, von der Spielanlage ist es ja nicht so, dass da permanent Flanken in den Strafraum reinsegeln. Genau.
Also du musst als Schalke 04 schon zu 11 spielen.
Ja, ja.
Und nicht nur phasenweise.
Ja.
Also dann, wenn sich das Spiel in Richtung gegnerischen 16 Meter Raum bewegt. Deshalb hielte ich das für keine, also für eine reizvolle Idee, aber ich glaube keine gute Idee. Ja.
So, und nun?
Jetzt kommt das Schmidtchen der Woche.
Anmoderiert von dir.
Schmidtchen der Woche.
Pellegrino Matarazzo bei Real Sociedad. Im ersten Spiel, glaube ich, 1-1 gegen Atletico, dann in der Liga Getafe geschlagen, Copa del Rey weiter und jetzt am Sonntag einfach mal Barcelona geputzt. Ich fand den so schon immer sehr sympathisch in der Bundesliga. Hat mich gefreut, dass er so einen traditionsreichen Verein übernehmen konnte und dass er da jetzt so seine Fußstapfen hinterlässt, finde ich gut. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir sowas.
Gute Wahl, muss man
einfach mal was anderes.
Ja, richtig gut.
Gute Wahl.
Ja?
Sehr, sehr gute Wahl.
Schnitt?
Das ist der spanische Fußball, ne? War ja lange Zeit unser beider Steckpferd.
Damals bei La Ola.
Ja.
Was machen unsere Freunde aus Extremadura?
Extremadura, wo du durch den Zoo gelaufen bist.
Genau, da waren wir, das muss ich dir gerade erzählen, lieber Timo. Wir waren in Almendralejo an der portugiesischen Grenze. Da waren, glaube ich, 40 Grad. Und die hatten einen Zoo. Und im Zoo standen die Löwen neben den Antilopen.
Ja.
Und der eine Löwe, der ist, glaube ich, 30, ich weiß gar nicht, wie alt Löwen werden. Der ist also 10, 12 Jahre immer an dieser Glasscheibe hochgesprungen.
Ja.
Also der hat dann auch schon so einen leichten Silberblick.
Er hat dann irgendwann einen Hau, weil er immer wieder diese Antilope gesehen hat, die er nicht ran konnte.
Genau, und dann hat uns Rafael Benitez zu Beginn seiner Riesenkarriere, hat uns zum Mittagessen und Mannschaftsbesprechung, wir durften einfach mit filmen. Der Pfarrer hat den Fanshop gesegnet, das war alles Wahnsinn, wirklich.
Der Pfarrer hat den Fanshop gesegnet?
Der Pfarrer.
Der Pfarrer, ja. Der Pfarrer. Ganz was Neues. Dass die Fahrer irgendwas sehen.
War's dann schon.
Das war's schon wieder, oder was?
Geschichten aus der Landesparade.
Drückst wieder auf die Uhr. Wo ist denn unsere Videotexttafel?
Es gibt doch keine. Ja, es kann auch nicht immer eine Videotexttafel geben. Es war viel los heute.
Montag, versprichst du uns für Montag eine Tafel?
Es kommt immer auf die sporthistorischen Ereignisse.
Bist du nächsten Montag wieder da?
Klar.
Oh. Du auch?
Ja, ich würde es einrichten. Dann sehen wir uns.
Dann treffen wir uns doch nächsten Montag in alter, neuer, frische wieder hier. Das war die Glanzparade für diese Woche. Danke, Thomas Wagner. Danke, Timo Schmidtchen. Danke an die Truppe hier.
Danke, Boss.
Freunde bleiben. Tschüss. Ja, wenn wir twisten auf dem Pisten, ist der Winter wunderschön. Da kann die